Time to do some sketchy shit. Du da, du da. So, in-place upgrade. Dat, 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 dat. Und upgrade. So, jetzt gucken wir mal, was passiert.
Was hast du denn gemacht?
Hier, der GLHV3, das war ja noch dieser 2008 R2, da haben die uns beim Kritis Audit ein bisschen angeschissen. Jetzt machen wir mal in-place von 2008 R2 auf 2012 R2 auf 2016, 2019. Mal gucken, wie weit das Ganze geht.
Ja, wenn's, ne, wenn die Dienste starten, sollte doch alles okay sein, oder?
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hast du wieder kaputt gemacht?
Ich sah mich nicht allzu oft in meinem Leben genötigt, In-Place-Upgrades zu machen, aber.
Nee, ich auch nicht.
Muss ich sagen, manchmal funktioniert das.
Manchmal auch nicht.
Ja, herzlich willkommen zur Folge 11. Mit mir dabei?
Die Claudia.
Und ich bin der Patrick, Glück auf. Musstest du schon mal In-Place-Upgrades machen?
Ich habe noch nie ein In-Place-Upgrade gemacht. Nein, also meistens haben wir dann, wenn die Server eben wirklich neu gemacht, migriert, was auch immer.
Das, so sollte man es ja auch eigentlich machen. Ich musste das tatsächlich mal einige wenige Male machen und das war tatsächlich so ein In-Place-Upgrade 2012 oder 2008 R2 auf 2012 R2 auf 2016. Das hat zu meinem großen Erschrecken sogar teilweise erstaunlich gut funktioniert. Außer es gibt so ein paar Rollen, die sind da nicht kompatibel. So Vesus, die muss man vorher entfernen, dann nachher wieder drauf. Nee, aber normalerweise sollten wir das nicht tun. Und dass eine Kiste nach einem In-Place-Upgrade bootet, ist ja jetzt nicht unbedingt ein Garant dafür, dass das Ganze dann auch mit der darauf laufenden Anwendung funktioniert. Ja, Gott, dieser GLHV3. Was läuft da eigentlich drauf? Ich weiß das gar nicht. Den benutzt bestimmt keiner mehr. Das ist so ein alter Server. jetzt müssen wir wahrscheinlich zugeben, dass ich jetzt zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich irgendwo im Urlaub weilen werde.
Und ich gerade zurück bin quasi.
Genau, du musst jetzt gerade durch das tiefe Tal der Tränen, durch das ich musste, als du im Urlaub warst. Nein, ich hoffe, Schicksal. Ganz so schlimm ist es nicht. Genau, eine kleine Lückenfüllerfolge. Das Sommerloch hat zugeschlagen, die Urlaubszeit ist da. NRW hat Sommerferien.
Aber noch bist du nicht in Urlaub.
Nein, zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich noch 2 Wochen.
Okay.
Und dann bin ich im Sommerurlaub mit der Familie.
Machst du was Besonderes im Urlaub? So?
Wir fahren seit ein paar Jahren immer auf einen Bauernhof an der Nordsee.
Ach, schön.
Das verteilt sich da immer ganz gut. Da gibt es halt ein paar Ferienwohnungen und Freunde von uns sind auch wieder da. Insofern, das dürfte ganz lustig werden. Die Kinder sind beschäftigt, kann man halt reiten und so weiter. Und das ist ja mit 2 Töchtern, die auf Pferde stehen, eigentlich ganz gut. Die lässt man morgens raus und irgendwann abends stehen sie wieder vor der Tür.
Sehr schön. Sehr schön.
Ja, hattest du dein Notebook eigentlich mitgenommen in den Urlaub?
Ich habe mein Notebook mitgenommen, weil ich lieber mein Notebook dabei habe und es nicht brauche als andersrum.
Ja, geht mir ja genauso. Das wird zwar dann zu Hause immer sehr kritisch gesehen, dass ich das tue, natürlich. Aber ich nehme dann doch meistens mein Notebook mit.
Hast du diesmal irgendwelche Bücher?
Gelten Study Guides als Bücher?
Ja, wirklich, sicher.
ich glaube, ich habe da noch so ein paar Study Guides auf der Platte irgendwo rumliegen. Weiß ich nicht, Bücher sind so ein bisschen so ein bisschen aus der Zeit gefallen, ne? Also ich glaube, so das, was
du
wir an Büchern...
Du Papier, ne? Oder?
Nee, überhaupt, also was, also ich habe jetzt, ich glaube, klar, natürlich haben wir alle mal irgendwie irgendwelche Bücher zu Server 2008 oder Server 2003 und Active Directory und ich weiß nicht was, ich habe auch noch irgendwie jede Menge Zeug von VMware im Bücherregal stehen, aber ja, meistens ist das ja so, dann liest du vielleicht die 2, 3 Sachen, die für dich interessant sind und dann stellst du die wieder ins Regal. Ne? Ansonsten findet, glaube ich, ein nennenswerter Teil unserer Fortbildung über das Web statt, ne? Irgendwelche Blogs.
Microsoft Docs.
Genau, Docs, Microsoft.com. ist quasi meine Startseite. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. aber ich glaube, das Allermeiste ist halt irgendwie da zu finden. Und beziehungsweise, deswegen meistens liest du dann doch irgendwie am Tablet oder...
Ja, aber an solchen Study Guides kommst du halt trotzdem nicht vorbei, ne? Wenn du nicht vorbereitet ist auf eine Prüfung.
Ja, gut, das ist ja das alte Thema Zertifizierungen und das Bulimie-Lernen, was meistens dafür nötig ist, um diese dämlichen Multiple-Choice-Tests
zu bestehen. Du hast es gesagt.
Ja, nichts anderes ist das ja. Also,
häufig, ja.
Klar habe ich auch schon Zertifizierungen geschafft, weil ich mich mit einem Produkt oder mit einer Technologie sehr gut ausgekannt habe, aber oft genug sitzt du dann auch kopfschüttelnd in diesen Prüfungen und siehst so, Leute, euer Ernst.
Das merkt sich doch keiner. Das braucht sich auch keiner merken.
Ja, das fand ich ja beim VCP immer so scheiße. Das war ja immer dieses wirklich dieses Abfragen von knallhartem Faktenwissen, was, ne?
Das, was du eigentlich jederzeit googeln kannst.
Genau, was du dann einfach irgendwo
ja, das ist sinnfrei.
So, ne? Deswegen eigentlich mag ich dann so Prüfungen lieber, wo es dann halt wirklich darum geht, angewandtes Wissen irgendwie anzuwenden. Aber ja, ich werde wahrscheinlich mein Notebook mitnehmen, allein schon, wenn irgendwas ist. Also jetzt nicht nur im Office irgendwas ist, sondern auch so, ne? Wenn dann Familie mal IT-Support braucht oder man will einfach mal ein bisschen nicht am kleinen Bildschirm rumrecherchieren, wo man jetzt den nächsten Ausflug hinmacht. Und ich gucke ja auch ganz gerne mal mit Google Maps oder Google Earth so durch die Gegend. Und ja, da ist das dann am Rechner schon ein bisschen einfacher. Mhm. Insofern.
Ja. Aber mein Notebook war brav die ganze Zeit im Rucksack.
Ja, das ist
tatsächlich auch nichts passiert, dass ich es gebraucht hätte.
Das ist ja
auch
tatsächlich meistens so. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das mitnehmen muss, weil hier sonst irgendwie in der Firma die Hölle losbricht. Das ist, glaube ich, Blödsinn. Ich glaube, da sind genug qualifizierte Leute im Unternehmen, dass ich nicht...
Die sich hinterher beschweren werden, dass du sie mit dem Chaos allein gelassen hast.
Nein, ich wollte nicht andeuten, dass du mich mit dem Chaos alleine gelassen hast. Und genauso wieder werde ich dich nicht mit Chaos zurücklassen. Keine Sorge. Ja, aber was glaubst du, ist denn der Grund dafür, dass du in deiner wohlverdienten Freizeit, in deinem Erholungsurlaub, dich immer noch mit deiner Arbeit beschäftigst?
Was soll ich dir darauf sagen? Ne? Wenn man das Hobby zum Beruf macht, ist halt manchmal.
Die wohl beste Erklärung, also ich habe das schon sehr oft auch mit meiner Frau diskutiert, weil die das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich glaube, die beste Erklärung, die mir mal eingefallen ist, ist die, stell dir vor, du bist Maler. Du malst für dein Leben gern und irgendjemand kauft die Bilder. Dann verdienst du mit deinem Hobby Geld. Mhm. Und genauso ist das, glaube ich, bei mir.
Ja, ist ein schöner Vergleich.
Ich will jetzt nicht sagen, dass ich so verrückt bin und mir irgendwann ein Ohr abschneide. im Absinthrausch. Ich meine, manche Kundensituationen, würde sich hier gut durch Alkohol lösen lassen, aber...
Manchmal nah dran, ja.
Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Nein, ich glaube, ich habe wirklich das große Glück, dass ich etwas bezahlt werde, was mir sehr viel Spaß macht. Und insofern kann ich die ganzen bemitleidenswerten Blicke so, wieder eine Mail von der Firma. Mhm. Ja, ich habe ja auch schön iPhone mit Dual-SIM. Die eine eSIM ist von der Firma. Also ich bin ja tatsächlich dann auch im Zweifelsfall erreichbar. Aber ich bin auch ein großer Junge, ja. Ich sehe ja, wer anruft und unbekannte Nummer wird sowieso nicht dran gegangen. Mhm. Und erst wenn jemand ein zweites Mal anruft, dann scheint das eilig zu sein. Dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich dran gehe oder nicht.
Genau, oder sie hinterlassen eine Nachricht auf der Mailbox.
Ja gut, ja. Wobei ich auch schon mal überlegt habe, die vielleicht abzuschalten. Das ist ja auch so ein bisschen dann die Frage, auf welchen Wegen man gut erreichbar ist. Ich habe ja schon mal in diesem Podcast habe ich schon mal angeteasert, dass E-Mail nicht unbedingt der beste Weg ist, mich zu erreichen. Weil E-Mails lese ich tatsächlich vielleicht so einmal am Tag. Teams geht natürlich ganz gut.
Teams eigentlich immer.
Und anrufen, eigentlich ungern, weil ne, meistens bist du dann doch irgendwo in der Arbeit und dann anrufen und so, sind dann doch echt immer störend. Da kann man natürlich dann tatsächlich etwas auf der Voicebox hinterlassen, aber in Gottes Namen, Leute, wenn ihr mich erreichen wollt, dann sagt verdammt nochmal, worum es geht. Und nicht, kannst du bitte mal zurückrufen? da rufe ich aus Prinzip nicht zurück.
Genau. Wir schlagen die Flammen irgendwo aus den Servern raus. Kannst du mich mal zurückrufen?
Genau, dann denkst du dir, oh Gott, die nächste Katastrophe, rufst du zurück. Was willst du nur zum Mittagessen? Soll ich dir was mitbestellen? nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber also ich glaube, wir haben das große Glück, dass wir für etwas bezahlt werden, was uns viel Spaß macht. Und das ist wahrscheinlich auch das Erfolgsrezept dieser Firma.
Das muss es sein. Das muss es sein. Ich habe ja ein bisschen länger gebraucht als du, um das rauszufinden für mich, dass das ist, was ich machen will. Wir haben ja doch ein bisschen unterschiedliche Ansätze.
Du meinst unterschiedliche Werdegänge?
Ja. Ja,
dagegen ist ja, also, ja, wobei, ja, das ja, muss aber ja nicht schlecht sein. Also, ich habe ja so gesehen, habe ich ja tatsächlich so fast schon die Bilderbuchkarriere, ne? So Schule fertig, Ausbildung, dann nochmal neben dem Beruf studiert und irgendwie seit 17 Jahren in dem gleichen Laden. Mhm. Wobei, kennst du eigentlich die Anekdote, wie ich hier gelandet bin?
Erzähl doch mal, auch wenn ich sie kenne.
Ich war zum damaligen Zeitpunkt, also das war 2004, war ich noch im Ruhrgebiet bei einem Unternehmen. Und ich suchte was Neues und da war mir das dann auch quasi egal. Ich war dann auch bereit, umzuziehen, weil ich war da in der Rolle nicht ganz so glücklich, in der ich da war. Ich erinnerte mich daran, dass eine Kollegin aus einer anderen Firma, wo wir mal zusammen waren, die war da im Vertrieb und die ist nach Köln gegangen zu einem Unternehmen. Und ich habe mich daran erinnert, wie dieses Unternehmen hieß. Und hatte dann mal auf die Homepage geguckt und da gab es dann tatsächlich auch die suchten tatsächlich technische Mitarbeiter. Und dann hatte ich sie angetickert und gesagt, macht das Sinn, dass ich mich bei euch bewerbe? Und so, ja, mach mal. Und dann habe ich mich beworben, habe Bewerbungsunterlagen hingeschickt. Und unser gemeinsamer Chef, der Geschäftsführer und Gesellschafter, hat meine Bewerbung genommen, gelesen, hat gesehen, dass ich aus Dortmund komme und hat sie in den Mülleimer geschmissen, weil er dachte, der Alte, der zieht doch niemals, der fährt doch nicht jeden Tag verdorben nach Köln.
Echt jetzt?
Naja, dann kam die Sandra an und sagte, hat sich hier ein Patrick beworben. Ja, der kann Storage. Oh, dann hat er meine Bewerbung schnell wieder aus dem Müll gefischt und hat mich eingeladen und dann war man sich relativ schnell einig und ja.
Glück gehabt.
Wenigstens war es nicht der Schredder. Ja, wir lachen heute noch mal herzhaft darüber. Mhm.
Ist ja was geworden.
Genau. Wie lange bist du jetzt hier? Bist du jetzt auch?
Neun Jahre? Neun, achteinhalb. Ja. So um die Kante.
Ja, das ist ja schon, also jetzt sind wir wieder bei unseren Star Wars Anekdoten, aber ich glaube, du bist ja dann im Rahmen eines Praktikums hier aufgeschlagen.
Ja.
Ich habe direkt dein Potenzial erkannt.
Was, im Praktikum? Wir haben uns ja kaum gesehen, als ich im Praktikum hier war. Da warst du auf Dauereinsatz.
Man hörte ja vieles Gutes und du bist uns ja dann auch von deiner vom BFW wärmstens empfohlen worden. Dann haben wir dich auch direkt eingesackt.
Das werde ich ganz rot.
Ja, das darfst du sein. da hast du ja quasi dann doch relativ schnell gezeigt, was du kannst.
Ja, macht halt Spaß, ne? Es war halt genau genau richtig. Also ich komme ja, wer es noch nicht weiß, also von den Kunden, die uns zu hören, das ist mir, im Grunde bin ich da fein mit. Ich habe ja tatsächlich meine Ausbildung auf dem zweiten Bildungsweg gemacht.
Aber du bist genau wie ich Systemelektroniker.
Genau, ich bin Systemelektroniker und ja, ich darf auch Steckdosen auflegen unter Aufsicht.
Genau, das sollten wir beide auch wirklich nur unter Aufsicht machen, ansonsten hat diese Firma ein Problem, wenn wir uns grillen.
Das stimmt, möglichst nicht zusammen.
Genau, wir sollten auch immer getrennt reisen.
Ja, sollten wir vielleicht. Ja, nein, also ich habe eine Umschulung gemacht, ich habe davor Diverses gemacht, vor allen Dingen in Richtung Programmierung. Das heißt, ich kann leider immer noch so die eine oder andere Zeile Code hacken,
Ich habe dir seit Jahren, sage ich dir, du sollst das sein lassen und du sollst es nicht rum erzählen.
Nein, ich erzähle es jetzt auch noch sehr ausgesuchten Leuten. Kunden, die wissen, dass sie ab und an mal ein PowerShell-Skript von mir kriegen und mehr nicht.
Ja, Low-Code-Developer bin ich ja auch, aber dein Code ist schöner als meiner, definitiv.
Das weiß ich nicht.
Ja, aber insofern, wenn man das jetzt mal so ein bisschen weiterfasst, würde man da sagen, ne, Umschüler, Frau,
ja.
IT.
Ja.
Und trotzdem bist du quasi.
Trotzdem geschafft.
Ja, nicht nur geschafft. Man kann ja schon mal erwähnen, dass du hier als Senior und Projektleiterin hier eines der besten Zugpferdchen im Stall bist.
Ja, Frau, gut, ne? Die Frage habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Ne? Wie kommt man denn als Frau in die IT? Die habe ich tatsächlich häufiger gehört in der Vergangenheit. Ne? Wie kommen Sie denn an die IT? Wie kommt man denn darauf als Frau? Und
sind Sie nicht Zahnarzthelferin geworden?
Genau, oder Tierärztin. habe ich aber nie als schlecht empfunden, die Frage. Das war, glaube ich, immer einfach aufrichtiges Interesse daran, weil, ja, muss man so sagen, ne? Es gibt wirklich verdammt wenige Frauen in dem zumindest in dem Job, wie wir den machen.
Ja, stimmt, definitiv. Also klar, wir haben natürlich auch bei unseren Kunden die eine oder andere Frau an der technischen Front. Häufiger sieht man sie tatsächlich irgendwo so Assistenzbetreuung.
Anwendungsbetreuung,
ja, genau. Aber so richtig so Datacenter-Zeug selten, ne?
Ich könnte mich jetzt nicht erinnern, aber ich habe das tatsächlich mal nachgeschlagen auf Statista. 17% über alle IT-Berufe, 17% Frauen, das ist ziemlich wenig.
Guck mal, dann, da sind wir ja sogar überdurchschnittlich.
Sind wir das? In der Technik?
Mit 20?
In der Technik haben wir 20%, ja.
Oh verdammt, jetzt kann man ausrechnen, wie viele wir sind.
Das hättest du nicht sagen sollen.
Ich schneide das raus.
Nein, ist so tatsächlich. Wir sind überdurchschnittlich.
Ja, das stimmt aber. Also ich kann mich auch daran erinnern, damals noch in meiner Ausbildung, das war so Ende der 90er. Mhm. Wir hatten tatsächlich, glaube ich, 3 Mädchen in der Klasse, aber die waren alle bei der Telekom.
Mhm.
So auch in den Jobs danach, ich habe ja in einem Systemhaus gelernt und bin danach auch durch Systemhäuser getingelt und nee, da gab es keine Frauen in der IT. Vertrieb, ja, IT-Vertrieb immer wieder, klar, viel. Programmiererinnen, ne, oder Anwendungsentwicklerinnen, also damals in den Parallelklassen, also die Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung, da gab es definitiv deutlich mehr Frauen. Und ich fand das damals eigentlich ziemlich cool, bei uns mit einer Frau in der Technik. Bin ich auch immer noch nach wie vor davon überzeugt, dass das auch für ein rein männliches Team eine echte Bereicherung sein kann, eine Frau im Team zu haben, weil kann man ja so sagen, also du hast ja auf manche Dinge schon einen etwas anderen Blick, du redest anders mit Kunden. Wobei, negativ würde ich jetzt sagen, manchmal redet man mit dir auch anders.
Wie meinst du das?
Ich erinnere mich an diesen unsäglichen Supporter von der nicht genannten Firma, die lassen wir jetzt mal weg, der dir erklären wollte, wie TLS und Zertifikate funktionieren.
Boah, ich glaube, das hat aber jetzt keine Bewandtnis, dass ich eine Frau war. Also das war, ich glaube, der war dachte einfach nur, er weiß, was er da redet.
Wusste er nicht.
ja, Spoiler Alert, wusste er natürlich nicht. Nee, da ging es tatsächlich um Radios. Ich habe TLS mit Telefonen. Schönes Thema.
Welches jetzt? Meinst du jetzt Zertifikat oder Telefone?
Beides. Nein, Zertifikat beides ist ja ein nettes Thema. Also Zertifikat ist ja easy.
Ja, ja. nee, aber also ich meine, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich das mal mitbekommen habe, dass du irgendwie nicht also nicht ordentlich.
Nein, gar nicht. Ja. Also gerade weil wir ja auch im Business-Kundenbereich unterwegs sind. Hier vor habe ich ja mal in einem Computerladen gearbeitet, so ein Jahr lang. Mit Privatkunden. Das war tatsächlich ein klein bisschen anders. Mhm. Also ich kann es nicht genau erklären, aber es gab die Situation, ich bin an den Tresen gekommen, wollte demjenigen seine Frage beantworten und er hat über meine Schulter hinweg mit dem Mann im Raum gesprochen. Ja, und ich wurde halt regelmäßig am Telefon, wurde mir gesagt, ja, können Sie mal Ihren Mann ans Telefon holen? Und dann habe ich gesagt, na gut, okay, ja, statistisch ist unwahrscheinlich, dass ich mich um dein technisches Problem kümmern kann, aber glaubet mir, ich kann da trotzdem.
Ja, wobei ich bin eigentlich, obwohl man dieses Thema auch so, also ich finde das auch gut, ich meine, ich bin selber Vater von 2 Töchtern, ich finde das auch gut, so hier diese so Mädchentage, wo Frauen halt auch dann in MINT-Berufe reinschnuppern können. Das finde ich total, total gut. Und am Ende des Tages sollen sich auch bitte meine Töchter bitte einen Job aussuchen, der ihnen Spaß macht. Das ist mir scheißegal, ob das jetzt ein Frauenberuf, eher kurz, ist oder nicht. Ich glaube, mit IT haben sie beide eh nicht. Da könnte eher wieder die Tierärztin zum Zuge kommen. bitte nur Pferde, ja. Also wir machen nur das, was Geld bringt.
Ach so.
ja, mein Sohn wird Profifußballer, habe ich schon festgelegt.
Hast du den Eindruck? Ach, also festgelegt.
Ah, ja, so. Der muss er. Ich will ja nicht mehr arbeiten dann mit 15.
Ah, gute Taktik.
Nein, Spaß beiseite. Nee, ich bin da eigentlich sehr froh. Ich hatte, da gab es damals ja, als beschlossen wurde, dass man dich an Land zieht. Da gab es ja schon.
War das so ganz ohne Widerstand?
Naja, es gab zumindest die Befürchtung, dass das halt bei dem einen oder anderen Kunden nicht gut ankommen würde, aber das hat sich halt total egalisiert und wie gesagt, ich glaube, das war eine absolute Bereicherung fürs Unternehmen und ich glaube, das ist halt so ein Generationenproblem, alten weißen Männer im Zweifelsfall.
Ich glaube auch so, wir haben ja auch manchmal einfach körperliche Arbeiten. Wir müssen Server ins Rack schrauben und sowas. Und
du weißt, warum ich jetzt so gucke, ja. Du weißt, was das letzte Mal nach Rack und Stack von uns beiden passiert ist. Nach diesen drei Tagen Rack und Stack saßen wir beide da und sagten so,
ich
werd
so alt für den Scheiß. Ja, das ist wahr. Aber vor 9 Jahren war das ja noch nicht so.
Ja, trotzdem, da ging das ja Server wuchtet man nie alleine rein. Ja, das ist schlecht.
Nein, das sowieso nicht. Das sowieso nicht.
Ja. Und nein, ansonsten, ich bin da, ich glaube auch so dieses Thema, so Gender Pay Gap, ich glaube, das kann ich auch hier auch ausschließen.
Ja, nein, also ich habe auch mit den ganzen, man hört das ja sehr häufig, dass Frauen in Männerberufen da mit Dingen zu kämpfen haben, wie, ne, dass sie nicht ernst genommen werden etc., habe ich überhaupt gar nicht. Ne? Und es gibt eigentlich nur so eine Handvoll Anekdoten, wo ich sagen kann, okay, das wäre mir nicht passiert, wenn ich ein Kerl wäre.
Okay,
ne, so jetzt, beispielsweise jetzt nach der Ausbildung, nach dem Abschluss, da hat man so eine Abschlussfeier und dann kam dann einer der Kollegen bei mir an und sagte zu mir, ich muss das jetzt mal sagen, du hast gewonnen. Ich gucke ihn an. Was habe ich gewonnen? Ja, also ich musste das mal, ja, das muss ich dir jetzt mal sagen. Also ich habe ja immer nie, ich wollte das ja nie wahrhaben, dass du besser bist als ich. Und nein, das hat er mit den männlichen Kollegen, die besser waren als er, nicht gemacht. Aber das fand ich sehr, das ist cringe. Witzig. Ja, es ist ein bisschen cringe. Aber
Nein, also ich würde mich auch freuen, wenn wir mal wieder Azubis hätten. Dummerweise springen die ja in letzter Zeit alle immer ab. Sie bewerben sich, sie bekommen eine Zusage und dann werden wir geghostet. Gerne auch Mädchen, ne? Also wenn ihr bei einem kleinen, feinen IT-Dienstleister in Köln eine Ausbildung machen wollt, immer her damit.
Mhm. Wir sind sehr zu empfehlen.
Genau, ne? Wir sind, sind wir Generalisten oder sind wir Spezialisten?
So ein bisschen von beidem, ne?
Ja, wir sagen ja immer, wir machen Fullstack und ich habe letztens noch so eine Diskussion bekommen, ob Fullstack in der Infrastruktur überhaupt möglich ist. Aber ich will damit nur andeuten, wir machen halt, ne, wir machen Netzwerk, wir machen Server, wir machen Storage, wir machen Virtualisierung.
Und man kann sich natürlich die Frage stellen, wenn man das alles macht, kann man denn in irgendetwas richtig gut sein?
Das ist natürlich ein valider Punkt, wobei ich jetzt schon sagen würde, zumindest bei den jüngeren Kollegen, also wir haben natürlich auch Leute, oder wir bilden ja für den Eigenbedarf aus, das heißt, wir haben nennenswert Leute, die hier ihre Ausbildung gemacht haben, die haben, glaube ich, alle schon so ihre Schwerpunkte rausgearbeitet. Ne? Also glaube, klar, die kennen so den ganzen Stack, aber ich glaube, der eine hat dann da eher den Hang zu, der andere hat da den Anzug. Vielleicht ist es auch so ein Generationending.
Ja, gut, wobei ich hatte ja auch anfangs, ich habe ja auch, sagen wir mal, mit Netzwerk angefangen, in Anführungsstrichen.
Ich kann mich doch daran erinnern, dann sagt sie immer, ja, ich will mir alles mal angucken.
Ja, und alle haben so die Augen verdreht und gesagt, ja, wie, erst alles angucken, spezialisier dich doch gefälligst so nach 3 Wochen oder sowas. Ne? Und ja, ich habe mir erstmal alles angeguckt, ich glaube, das war ganz okay.
Dann, ne, ob sie das denn könnte und dann stehe ich da immer so leicht kopfschüttelnd, dann, ne. Do or do not. There is no try. Ach nein, naja, ich glaube, das ist, das sollte sich jeder auch, also, nee, da machen wir aber auch keinen Stress. Deswegen, wenn jemand meint, er müsste sich einen Schwerpunkt rausarbeiten, dann kann er gerne hier Spezialist sein. Und wenn jemand meint, er müsste von allem ein bisschen was können, dann soll er bitte Generalist sein. Da sind wir alle fein. Jeder findet hier in unserer Firma ein Plätzchen. Und so wie das jetzt ist, ist das auch ganz gut. Und ich glaube auch, die Leute, die hier sind, sind gerne hier und viele sind lange dabei. Mhm. Du ja mittlerweile auch. Mhm. Und, alles ganz schön, das Land, in dem Milch und Honig fließt. Im Gegensatz zu den Kriegsszenarien, die wir immer wieder propagieren.
Ja, irgendwie ging mir da so ein Satz nicht mehr aus dem Kopf. Ne? Du hattest doch letztens so eine Unterhaltung mit einem Kunden und da fiel doch der Satz. Ransomware, das ist doch so ein Kriegsszenario.
Ja, da bin ich ja auch ein bisschen vom Glauben abgefallen.
Also da haben wir ja, glaube ich, beide irgendwie nur den Kopf drüber geschüttelt, ne?
Ja, genau, es ging ganz konkret darum, dass es halt bei dem Kunden um eine neue Backup-Lösung ging, die er jetzt eigentlich direkt hätte bestellen können, weil Budget ist alles freigegeben und dann wollte sich die IT das dann doch nochmal überlegen und konzeptionell überdenken und hin und her. Und da kamen wir halt so ein bisschen auf das Thema und ich hatte dann halt auch mal so erzählt, wie andere Kunden das bei uns so handhaben. Und wie das bei denen so mit Backup aussieht und hinter Firewalls und Wegschließen und to tape und hin und her. Also quasi so Backup aus dem Gesichtspunkt, wie mache ich es möglichst ransomware sicher und dann abseits vom Thema Backup natürlich auch, lieber Kunde, was müsstet ihr denn meiner Ansicht nach ändern, um euch da gegenüber Ransomware ein bisschen besser zu schützen? Ne? Also gerade so Admin-Tiering, was bei denen ja auch noch nicht im Einsatz war. Und genau, da fiel dann halt dieser Satz, ja, Patrick, ich meine, man kennt sich dann auch schon ein bisschen länger, ne? Da sagt man das ein oder andere eher ein bisschen flapsig und ist dann halt auch sehr offen. Dann sagt er auch so, ja, Patrick, das sind doch alles Kriegsszenarien, die du da erzählst. Und ich glaube, dass Ransomware ist dummerweise hier sehr häufig Thema im Podcast, ne? Also
ich weiß gar nicht, wie das kommt. Vielleicht werden wir uns so viel damit beschäftigen müssen.
Ja gut, die Frage ist ja tatsächlich, die man sich stellen kann, ist das ein Problem unserer Bubble? Und da glaube ich halt tatsächlich nein, weil ich habe zumindest einen Kunden, der, Grüße gehen raus, der zumindest mal angeschossen wurde, was Ransomware angeht, der aber auch in seinem Umfeld, also sowohl Partner als auch Lieferanten, als auch Kunden jetzt schon mehrere Ransomware-Angriffe erlebt hat. Und insofern glaube ich das tatsächlich nicht, dass das ein Bubble-Problem ist, dass wir dieses Thema halt so adressieren. Vielleicht ist das auch so die eigene Angst davor, dann doch mal wieder das Telefon klingelt und sagt, oh, ja, alles verschlüsselt, Hilfe, Hilfe. Wir sind dann ja leider auch immer relativ schnell bei sowas dann mit vor Ort. Aber du hattest da eine ganz schöne Studie, glaube ich, vom BKA rausgesucht.
Weißt du, mich hat einfach mal dieses, wir haben ja so das Gefühl, dass das mehr wird. Ja, so über die letzten zwei Jahre nennenswert mehr wird. Und mit so einem Gefühl wollte ich mich da jetzt nicht zufrieden geben. Es gibt tatsächlich eine Studie vom BKA, das ist der Bundeslagebericht Cyberkriminalität, 2021, also der ist jetzt im Mai rausgekommen.
Für das vergangene
Jahr. Für 2021, genau. Und daraus geht auch schon hervor, mit welchen Zahlen wir da zu tun haben. Das heißt, gegenüber 2020 haben Cyberstraftaten um 12% zugenommen. Klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel. Spoiler Alert, 2022 wird noch viel schlimmer, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, es befasst sich damit, welche Unternehmen sind da Ziele. Und ja, das ist querbeet. Ne? Tendenziell gehen die Täter eben an große Unternehmen dran, weil sie da mehr Umsatz quasi machen. Aber alle Branchen, alle Unternehmensgrößen sind betroffen und auch mit, also 2021 waren sie stärker betroffen als davor. Allein im letzten Jahr haben tatsächlich eine Schadenszahl hochgeworfen.
Okay.
Was ist der Schaden aus Cyberkriminalität? Das setzt sich halt zusammen aus Ausfällen, aus den erpressten Beträgen, datenschutzrechtliche Maßnahmen, ne?
Wenn also du ja Strafen, einmal. Strafen, ne? Wenn ne? Du halt, ja, okay. Ne?
Wenn du zum Beispiel mal einen Datenleak hast, du musst ja deine Kunden informieren.
Ja, gut, das ist ja mittlerweile durchaus auch Teil der Masche, dass gesagt wird, wir verschlüsseln nicht nur deine Daten, wir haben vorher auch Sachen abgezogen, die verkaufen wir im Darknet, ne?
Double Extortion, genau. Richtig. Und die Gesamtzahl beträgt letztes Jahr 224 Milliarden Euro.
Das ist nennenswert.
Das ist nennenswert.
Also ich glaube, das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands sind, glaube ich, 1,9 Billionen. Also ja, also das ist ein bisschen was.
Das ist ein bisschen was, genau. Und alleine aus, also wenn man nur die direkten Kosten, in Anführungsstrichen, eines Ransomware-Befalls betrachtet, sprich die Summen, die erpresst wurden, dann waren das in 2019, Obacht, 5,3 Milliarden. Mhm. In 2021 waren es 24,3 Milliarden.
Okay, also da merkt man ja schon, das ist ein wachsender Wirtschaftszweig.
Das ist ein Wirtschaftszweig, genau. Mhm. Ne? Auch darum geht es in dem Bericht. Ne? Das nennt sich Underground Economy. Du kannst das alles kaufen, du kannst das als Service kaufen, du kannst DDoS as a Service kaufen, du kannst Infection on Demand, Scripting, Impfzertifikate zählen die natürlich auch dazu im letzten Jahr.
Achso, also grundsätzlich so Handel im Darknet.
Ja, genau. Ah, okay. Handel im Darknet. Davon sprach man. Das ist eben, wie gesagt, diese Underground Economy. Besonders beliebt sind die Initial Access Broker. Weißt du, was die machen?
Vom Namen hätte ich jetzt gesagt, das ist so Zugang.
Ja, genau. Die verkaufen dir, die haben irgendwie Zugang erlangt zu irgendeinem Netzwerk, haben sich schon mal umgeguckt und dann verkaufen dir den Zugang. Sei das ein RDP, Citrix-Zugang, was auch immer sie dir gerade aufbohren können. So, das ne, richtet sich natürlich danach, was das für ein Unternehmen ist. Ja. Wie der Zugang ist, wie viel Umsatz, also wie groß das Unternehmen ist, wie viel Umsatz gemacht wird, vielleicht auch welchen Namen das Unternehmen hat, wenn man das kennt. Ne? Und das kann halt von ein paar hundert Euro bis zu mehrere 10.000 gehen. Ne?
Ich meine, klar, ne, wenn du jetzt die Heinz Müller KG in der Eifel hast, wo du irgendwie Credentials für einen offenen RDS ohne Second Factor irgendwie hast, das ist natürlich jetzt nicht ganz so wertvoll, wie wenn du jetzt ja, zertifikatsabgesicherten Zugang oder überhaupt irgendwie vielleicht eine Zero-Day zu irgendeiner Versicherung hast, ne? Stimmt schon. Wie viele Fälle hat denn das BKA in 2021 generell erfasst? Weil ich glaube, man ist ja angehalten, wenn man Opfer von Ransomware wird, dann sollte man ja das melden.
Warte, das waren, lass mich gerade noch mal, es waren etwas mehr als 146.000 Fälle in Deutschland.
Wahnsinn.
146.000 Fälle. Nur die gemeldeten Straftaten. Ja, also das muss man ja noch, die dunkle Ziffer ist ja wahrscheinlich noch sehr viel höher.
Ja, genau, ne, Unternehmen, die halt eben nicht melden, dass
genau.
sie da mal ein Problem
oder die
hatten.
Es nicht forensisch abklären lassen wollen.
Gut, hat auch immer so ein bisschen was von Gesichtsverlust zu tun. Ne? Keiner will jetzt, glaube ich, gerne zugeben, dass er da seine eigene IT nicht im Griff hat und dann da Opfer von Ransomware geworden ist. Das stimmt natürlich. Du hattest gerade Double Extortion genannt.
Ja, genau.
Also Datenverschlüsselung und Veröffentlichung. Was haben wir denn noch?
Ja, gibt es natürlich die Triple Extortion, die unter Umständen noch passieren kann, ist mit das Gleiche plus DDoS-Attacken.
Also
die
quasi du hast zum Beispiel einen Webshop,
Webseiten, genau, und zum Beispiel deinen Webshop lahm, genau.
Okay.
Ja, und sehr beliebt, die Supply Chain Attack oder die Second Stage Extortion.
Ah, okay.
Die greifen deine Kundendaten ab und
gucken
nachdem
sich da
du
mal
abgehandelt bist, gehen sie an deine Kunden ran.
Das ist natürlich sowas, ne? Also ich glaube, da war ja Kaseya, war das ja, glaube ich.
Ja, ganz genau.
Die da letztes Jahr ganz groß mit dabei waren. Zeigt natürlich auch, dass du als Managed Service Provider ne, so richtig die Spinne im Netz sein kannst. Denn wenn die dich hops nehmen, sind natürlich auch deine Kunden geliefert. Und dazu zählt aber, ich glaube, dieses Thema Supply Chain Attack, gut als MSP, du hast natürlich Zugriff auf Kundennetze. Das kann natürlich auch sein, wenn du Unternehmen bist und du hast Partnerunternehmen. Ja, dann hast du da einen VPN-Tunnel hin und sonst irgendwas. Das ganze Thema Mergers und Acquisitions, also wenn du im Bereich, also wenn du zum Beispiel gerade einen laufenden Merger hast, du hast vielleicht schon Trust irgendwo hin, VPN-Tunnel irgendwo hin für Zusammenarbeit, für sonst irgendwas. Da nehmen die dich natürlich auch schnell hops. Aber, und ich glaube, das ist ja auch mal das, was wir sagen, Haupteinfallstor ist nicht der ungefixte Zero-Day oder die Log4j, die man übersehen hat am Perimeter, sondern tatsächlich die gute alte Phishing-Mail.
Ja, genau. Genau, die gute alte Phishing-Mail. In dem Zusammenhang habe ich mir dann auch ein paar Statistiken rausgesucht. Und zwar gibt es die Anti-Phishing Working Group. Wir setzen euch mal einen Link in die Show Notes. Das ist ein Non-Profit-Zusammenschluss von mehreren Unternehmen. Also sind über 2000 schlag mich tot Unternehmen aus ne, Technologie, Cybercrime, Response, Forensik, Behörden, Universitäten und so weiter. Die gibt es seit 2003 und die haben sich eben zum Ziel gesetzt, über Identitätsdiebstahl und Betrüger auf Basis von Phishing aufzuklären und eben die Phänomene zu beseitigen. Und die haben über Jahre hinweg eben Statistiken gesammelt, wie viele Phishing-Websites oder wie viele Phishing-Attacken, das haben sie irgendwann einfach mal umformuliert, es so gab. Und ich habe mal drei Quartale verglichen, und zwar die letzten Q1 2020, 21, 22. Und ich werfe jetzt einfach nur mal die Zahl aus dem Januar hoch. Ja, 2020 hatten wir 54.926 Unique Phishing Websites.
Also Webseiten, die spezifisch dafür aufgesetzt wurden, um Credentials zu erbeuten.
Ganz genau. attackiert wurden oder ja, was heißt attackiert, aber angegriffen wurden eben 374 Firmen, 374 mal im Hinterkopf behalten. Gehen wir ein Jahr später hin, dann sind wir nicht mehr bei 54.000, sondern bei 245.771
Wahnsinn.
Phishing-Websites.
Wahnsinn.
Und 430 Firmen, die betroffen waren. Und noch ein Jahr später sind wir bei über 331.000 Phishing-Websites und 608. Das heißt, wir haben ungefähr eine Verfünffachung. Vielleicht ist es richtig gerechnet.
Ja,
fast schon versechsfachung. Ja, ja, Versechsfachung. Ja, genau. Der unterschiedlichen einzigartigen Phishing-Websites. Das heißt, diese Mengen muss man sich mal vor Augen führen. Und ja, ein 22 wird wahrscheinlich noch deutlich schlimmer als 21 werden.
Ja gut, es ist natürlich auch interessant, wenn man so selber seinen Spam-Ordner mal durchforstet. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft Frau Schäffler mir schon eröffnet hat per Mail, dass sie ja Geld an mich vererben möchte. Ich habe mir echt wirklich mal den Spaß gegeben, darauf geantwortet. Ne? Ey, unglaublich, du antwortest darauf so, ja, was muss ich tun? Und da schickt dir jemand dann E-Mails und gibt dir Instruktionen, wo du dich einloggen sollst, wo du hin Geld überweisen sollst und sonst irgendwas.
Es gibt so einen Content-Creator, der sich nur mit solchen Inhalten befasst, was er den, der macht sich einen Spaß daraus, muss ich mal schicken.
Mhm. Und ich habe es auch im Kundenumfeld halt häufiger erlebt. Also einmal weiß ich es ganz konkret, da wurde dann wirklich eine Domain, die der Kundendomain sehr ähnlich sah, generiert, Webseite mit Logo, aha, mit allem hin und her. Und dann ging eine Mail an, eine deutlich zweistellige Anzahl Mitarbeiter, hier bitte da mal anmelden. Und da haben sich Leute angemeldet. Ja, da haben Leute ihre Credentials eingehackt. Wenn du so die Basics nimmst, guck dir doch einfach mal oben die URL an. Ne? Passt das überhaupt? Hat der Kunde natürlich auch als Anlass genommen, da seine Mitarbeiter nochmal zu sensibilisieren. Aber das scheint tatsächlich immer noch zu funktionieren. Ja. Also dieses kleine 1x1, so klicke ich auf den Link oder nicht. Auch jetzt die Tage noch gesehen, Links zu so Webspace-Providern, also so wie Pastebin zum Beispiel, ne? Dann so als SharePoint-Link getarnt, mit der Bitte, da auch bitte Sachen runterzuladen oder sonst was.
Oder die Mitarbeiter werden von ihrem Vorgesetzten angeschrieben, zumindest augenscheinlich.
Ja, der Dirk schreibt mir ganz oft E-Mails, Patrick, bitte keinem weiter erzählen, du musst sofort 30 Millionen auf dieses Konto überweisen, darfst du keinem erzählen, macht er ganz oft. Ja, aber das ist ein Problem. Und gerade wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass Phishing das Haupteinfallstor ist, ne, das kannst du natürlich eigentlich nur schließen, indem du deine Mitarbeiter sensibilisierst. Da gibt es ein paar Anbieter zu. Also hier in Köln gibt es eine Firma SoSafe, die machen sowas, auch so Trainings dann. Und eigentlich musst du jedem Unternehmen sagen, das müsst ihr mal machen. Ne?
Ja.
Weil die andere Variante ist natürlich dann halt wirklich sehr, sehr restriktiv mit E-Mails umzugehen. Das sprich, da geht es ja noch mal gar nicht darum, dass da kompromittierende Anhänge verschickt werden, sondern es ist ja viel eher eine gut designte E-Mail mit einem Link, klick da bitte mal drauf. Das ist ja der viel wahrscheinlichere Fall. Und ja, das ist eben der Faktor Mensch. Da kannst du technisch noch so viel auffahren. Wenn du halt Leute hast, die da lustig auf Links draufklicken, da machst du dann mal gar nichts.
Ja, ist richtig. Das ist einer der größeren Pfeiler, ne? Dass deine Mitarbeiter schulst und sensibilisierst dafür.
Ja, wobei es ja auch immer wieder erstaunlich ist, wie häufig auch, wenn jetzt Exploits bekannt werden, wie häufig dann auch noch offene Maschinen oder ungepatchte Systeme im Internet bekannt sind. Ne? Log4j war ja letztes Jahr ein ganz großes Thema, oder es war ja dann so zum Jahreswechsel war das ja so ein Ding, glaube ich. Ne?
Log4j, ja, ja.
Das Thema ist noch nicht ausgestanden. Das Thema ist immer noch nicht ausgestanden. Ne? Also ich kenne heute noch Systeme, die anfällig sind. Ja, die stehen nicht im Internet. Aber da ist ganz bewusst gesagt worden, können wir nicht patchen, die Firma gibt es nicht mehr, ja, oder wollen wir nicht patchen, weil sonst was. Und jetzt hatte sich Amazon auch noch ganz lustig in die Nesseln gesetzt. Die hatten für ihre Kunden einen Hotpatch veröffentlicht. Den Link schmeißen wir in die Shownotes. Und zwar sollte da geschaut werden auf Linux-Maschinen, ob es halt verwundbare Java-Komponenten auf der Maschine gibt. Ja, dummerweise konnte man dann halt einen Java-Prozess, einen malicious Java-Prozess selber spawnen und konnte dann über diesen Hotpatch sich dann halt die Rechte des ausführenden Users ergaunern. Das war jetzt nicht so cool. Ungeschickt, genau. Und Log4j ist ja jetzt noch nicht mal so eine richtige Sicherheitslücke gewesen. Log4j war ja eher so, da hat man beim Design nicht aufgepasst und eigentlich eine ganz gute Idee gehabt, die dann nachher zum Boomerang wurde.
Ja, klar.
Aber Hafnium, ne, Exchange,
das war eindeutig.
Das war sehr eindeutig und das hat uns ja auch sehr, sehr, sehr lange verfolgt. Ne?
Mhm.
Und wie viele Läden sind über Hafnium hops gegangen?
Mhm.
Weil, ja, haben wir keine Zeit, haben wir keine Lust zu patchen.
Mhm.
Wir hatten natürlich dann auch, du erinnerst dich, ne, auch unsere Kunden informiert. Und es war doch schon interessant zu sehen, du hast natürlich immer die, die relativ schnell dabei sind und sagen, ja, auf jeden Fall, bitte patchen Sie sofort. Und du hast die, wo du dann nochmal anrufen musst und sagst, hallo, ist jetzt schon echt wichtig, ne?
Mhm. Ja, muss ich mal klären, wann wir die Downtime kriegen und ja.
Ja, betrifft uns das denn überhaupt, ne?
Ja, genau.
Oh nein, das kostet ja Geld. ist halt ne, so Security, so Systeme sicher machen, sicher betreiben, patchen machen, tun.
Das macht keiner gerne.
Ja, wobei das natürlich schon interessant ist, warum das so ist, ne? Also ist es halt immer nur dieses, wovor haben die Leute Angst? Dass es Geld kostet, Systeme aktuell zu halten.
Sie haben nicht genug Angst vor den anderen Konsequenzen. Ja, also vielleicht ist es auch immer noch nicht im Bewusstsein drin, wie nah die Einschläge gekommen sind. Sprich, was verhindere ich denn damit? Also ich rede ja jetzt nicht nur von Patchen, ich rede ja von dem allgemein, von Security. Ja,
überhaupt, dass ein Unternehmen am Boden liegt, ne?
Mhm, genau. Ich weiß nicht, ob da viel ist, ich sag mal, in der Entscheiderebene, die es nicht wahrhaben wollen oder die das nicht so mitbekommen oder denken, ach, die Presse, die hypen doch immer alles. Ich bin mir nicht sicher.
Ja, wobei gerade bei Geschäftsführern hätte ich ja immer noch die Karte Geschäftsführerhaftung. Also wenn du wirklich nachweisen kannst, dass da jemand gepennt hat und seinen Job nicht gemacht hat und also liebe Admins, wenn eure Geschäftsführung euch abblitzen lässt, dann dokumentiert das.
Ja, wäre gut.
Vielleicht nicht die schlechteste Idee. Klar, häufig ist dieses Thema natürlich auch, also Security ist natürlich auch immer unbequem.
Ja.
Ne? Und es kostet halt Geld, auch im Sinne von, ich muss eventuell Invests machen, weil ich Updates brauche für Software, die ich nicht mehr unter Wartung habe. Oder aber auch, ja, Personal. Ne? Ich habe vielleicht nicht die Personalressourcen dafür, um meine Systeme aktuell zu halten. Aber, und das habe ich ja selber auch mitbekommen, wenn ich mal so Incident Response machen musste, auf Kundenseite, also jetzt nicht im Sinne von Forensik, aber halt den Kunden an die Hand nehmen und durch diesen Forensikprozess und auch in der Kommunikation mit Forensikern durchführen, da steckst du aber deutlich mehr Zeit rein, als du vorher fürs Patchen. Ich meine, manchmal kannst du nichts dafür, ne? Weil du halt vielleicht selber Opfer einer Supply Chain Attack geworden bist. Da kannst du ja nicht mal was, dann hast du ja selber noch nicht mal was falsch gemacht. Wenn aber jetzt eine für Log4j anfällige Software da lustig im Internet betreibst und darüber wirst du hops genommen, ja, dann kannst du schon was dafür. Und da muss man sich auch die Frage stellen, warum hast du es nicht gepflegt? Da kannst du natürlich sagen, ja, habe ich nicht gewusst. Ja, aber das sind also Log4j, Hafnium, das sind alles so Sicherheitslücken. Also ganz ehrlich, da
kann eigentlich keiner sagen,
da kann kein ITler sagen, ja, das habe ich nicht gewusst.
Nein.
Na?
Das glaube ich nicht.
Ja. Ganz interessant in dem Zusammenhang, da gab es einen Blogpost von Melissa Palmer unter vmis.net. Sie ist selber VCDX236, arbeitet bei Veeam. Und die hat sich das ganze Thema Ransomware mal speziell für Healthcare angeguckt.
Mhm.
Und warum ausgerechnet Healthcare da scheinbar immer wieder Opfer von Ransomware wird. Und sie hat da so 4 Punkte rausgebracht und die passen eigentlich für Healthcare ganz gut, aber auch natürlich bei vielen anderen Unternehmen. Du hast natürlich in solchen Unternehmen, also Krankenhäuser jetzt als Beispiel, du hast viel Legacy-Zeug da rumkrauchen, weil es möglicherweise ein Medizinprodukt ist.
Mhm.
Ja, dann in Deutschland fällt das Ganze in das MPG, Medizinproduktegesetz. Ja, da kannst du halt nicht mal eben rumfuschen. oder mal eben Updates machen, weil es ist ein Medizinprodukt. Das heißt, es muss dann auch durch den Anbieter entsprechend gemacht werden und so weiter und so fort. Du hast Budget-Personalmangel.
Ja.
Wir kennen es von unseren Healthcare-Kunden, das ist halt tatsächlich so. Und du hast natürlich eine regulierte Umgebung.
Mhm.
Na, also im US-Bereich ist es ja hier HIPAA, unter das viele Krankenhäuser halt fallen, was so regulatorische Auflagen angeht. Und das hast du halt in Deutschland genauso. Und wenn es am Ende des Tages die DSGVO ist. Und auch da sorgen, oder ist es natürlich auch in regulatorischen Umgebungen so, das packt halt ungern jemand an. Na? Da werden natürlich auch viele Systeme miteinander verheiratet. Also wenn man dann halt mal überlegt, du hast vielleicht irgendwo so ein Krankenhausinformationssystem, da sind dann halt Satellitensysteme rangekoppelt, ob es jetzt Labor ist oder Befundungssysteme, Archivsysteme, sonst irgendwas. Das heißt, es sind auch viele Systeme, die lose gekoppelt sind. Da ist unglaublich viel Java-Zeug bei oder Zeug, was halt J2EE ist. Die sind dann halt auch wichtig für den Betrieb, für den Ablauf im Krankenhaus. Und dann sind das auch immer Dinge, die packst du halt einfach ungern an. Immer. Ja? Und das eröffnet natürlich dann auch einem Angreifer möglicherweise immer Tür und Tor. Und das war ja auch in Deutschland so, dass es hier durchaus Krankenhäuser gab, die da immer sehr prominent waren. Also lustigerweise hörst du in Deutschland so vor allem immer von zwei Sachen, wenn das Behörden sind, die Opfer von Ransomware werden, oder Krankenhäuser.
Ja?
Und beides sind halt typischerweise halt Läden, wo halt immer viel Legacy-Zeug rumkraucht, wo halt Personal- und Budgetmangel herrscht. Und vielleicht kann man das dann auch etwas weiter verallgemeinen und sagen, an den Sachen musst du ansetzen. Ne? Guck, dass du deine Systeme aktuell hältst, guck, dass du Legacy-Zeug möglichst schnell loswirst, wenn du siehst, da gibt es halt keine Updates mehr für. Die sind aus dem Support gelaufen. Und ja, Personal- und IT-Budget. Weil ich glaube, und da bin ich völlig bei dir, und ich glaube, das zeigen auch die Zahlen, die du gerade ja genannt hast, sehr schön. Ein Ransomware-Befall kostet dich viel mehr Geld, als du jemals in deine eigene IT investiert hast. Kann man, glaube ich, so sagen.
Ja.
Jetzt wissen, okay, also jetzt wissen wir, jetzt ist ja dann zum Beispiel oder was könnten denn so, was sind denn so deiner Ansicht nach so low-hanging fruits, die wenig Aufwand erfordern, aber hohen Impact haben, was Security angeht?
Ja, ich glaube, viele haben vielleicht auch die Kurve noch nicht mitbekommen, dass man weg muss von dieser Zugbrückentaktik, dass man sagt, alles, was hier in meinem Netzwerk ist, das ist per se vertrauenswürdig, das sind meine Clients, die habe ich ja installiert, der ist vertrauenswürdig. Und alles, was da draußen ist, das böse Internet, das nicht, was dann eben früher auch zu solchen Effekten geführt hat, wie wir machen die Windows Firewall auf Clients aus, weil macht nur Probleme und so weiter. Davon muss man halt dringend weg, weil alles, was in deinem Netzwerk besteht, das hat eben auch das Potenzial, dein Netzwerk zu schädigen. Das heißt, ich glaube, hatten wir schon gesagt, Mitarbeiterschulung wird immer wichtiger. Ja, also wenn man das noch nicht macht, dann sollte man das wirklich überlegen. Ja, eine gute Endpoint Protection, ja, vielleicht nicht so den klassischen filebasierten Virenscanner, wie wir den so kennen. Windows Defender als Beispiel. Ja.
Ja,
ist nur ein Beispiel, ich will keine Werbung machen, aber nee, das ist
genau,
aber
sowas wie CrowdStrike,
du
willst also eine Endpoint Protection, die sich halt auch so Behavior-Sachen anguckt.
Ja, genau. Ne? Ja, ne, mal gucken, wo man MFA machen kann.
MFA, wo immer es geht. Ne?
Wo immer es geht.
Zweiter Faktor.
Ja.
Jede Kack-Webseite bietet dir heute MFA an. Im Netzwerk ist es tatsächlich selten, ne? Und auch wenige Systeme bringen per Default MFA mit.
Richtig,
schönes leider. Beispiel, was wir da ja immer haben, ist so Exchange On-Prem, kann keine MFA. Ja, Exchange Online, ja gut, steht halt hinter Azure, kann MFA. Ne, Remote Desktop-Zugänge, also extern erreichbare Farmen, Horizon View, VDI, wird meiner Ansicht nach viel zu selten Second Factor gemacht.
Ja.
Ob das jetzt ein One-Time-Password ist oder sowas wie ein Zertifikat oder so, ein Client-Zertifikat, bin ich ja völlig fein, aber echt MFA, wo immer es geht.
Ja. Genau. ja, das, ne, low-hanging fruits, gut, wenn du eben in Richtung Netzwerksicherheit gehst, dann kommt es immer darauf an, wo stehst du gerade. Das ist unter Umständen keine low-hanging fruits, sondern eine Sache, ein Projekt, was sich über ein Jahr zieht oder länger.
Ja gut, das ist ja konzeptionell, ne, weil er dann halt auch viel am
Netzwerk ja, genau, schaust, ne? Genau, ne, ebenso wie, ja, AD-Sicherheit ist wichtig. Es gibt da ein paar Dinge, die man machen sollte und die auch schnell gehen, auch schnell umzusetzen sind. Aber so Dinge wie, naja, Least Privilege, ne? Du möchtest, dass der Admin-Account dort nur die Rechte hat, die er haben soll. Das ist immer mit sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit auch verbunden. Das
ja, hängt natürlich auch stark davon ab, wie sehr deine Umgebung gewachsen ist.
Ja, ne? Genau, genau. Wir reden jetzt nicht von der 10-Mann-Butze. Das ist schon klar jetzt, ne?
Ja, wobei, ich glaube, so ein Admin-Tiering oder generell personalisierte Admin-Accounts, das lässt sich ja meiner Ansicht nach schon relativ schnell.
Das schon. Ja, ja, personalisierte Admin-Accounts, das schon. Aber was ist mit den 100 Service-Accounts, die du so hast, ne, die jetzt in den Domain-Admins hängen, aber daraus sollten, ja. Legacy-Protokolle kannst du ausmerzen, relativ viele schon, ne, LLMNR und NT.
NB. Ja, NTLM ist schon ein bisschen schwer, genau.
Ja, gut, NTLM SMB1, ist schwer.
Ich habe solltest halt auch gucken, dass du es irgendwie ausknippst oder so. Mhm. Oder generell halt auch Betriebssysteme einfach nicht mehr einsetzen, die keinen Support mehr haben. Ja. Das Lustige ist ja, bei Windows hat ja noch jeder auf dem Schirm. Na, das ist ja mittlerweile relativ gut bekannt, was da jetzt Support ist. Aber was wir halt immer wieder auch bei Kunden finden, sind so angeranzte Linux-Distributionen.
Ja, ne? Irgendein
urmelaltes Debian, irgendein urmelaltes Red Hat, CentOS,
sind halt Windows-Admins, irgendwas. Die gehen nicht an die, die patchen
ja.
die nicht.
Ne? Ja genau, die werden halt einmal installiert und dann laufen die. Mhm.
Ja,
oder auch ILOs, ne? Also überhaupt Firmware bei Servern, gerade so Lights-Out-Management oder sowas. Klar, patchen, Kisten aktuell halten.
Klar, immer, sowieso. Backup ja. Und weitergehen, Disaster Recovery.
Ja, überhaupt mal, dass du mal einen Plan hast, wie eine Disaster Recovery ablaufen genau. könnte.
Ne? Ja, also geht darüber hinaus, dass du sagst, ich mache jeden Tag ein Backup von allen meinen Servern. Das geht deutlich darüber hinaus, dann Disaster Recovery, ne?
Ja, ich meine, Disaster Recovery nach einer Ransomware ist natürlich schon interessant, weil die unterscheidet sich natürlich schon fundamental von der Ransomware, die Hütte ist abgebrannt, ne? Mhm. Oder doch von der Disaster Recovery, die Hütte ist abgebrannt, weil Hütte abgebrannt heißt, du hast ja auch kein Equipment.
Genau.
Und ich finde, dass da denkt der eine oder andere Kunde halt auch viel zu kurz, wenn er sagt, ja, ist doch egal, ich habe auch hier meine Backups.
Ja, irgendwo genau.
In welchem Zentrum stehen.
Und auf welchem Server.
Genau, wo willst du es wiederherstellen? Du hast kein Netzwerk, du hast keine Server, du hast keine Räume, gar nichts. Deswegen glaube ich tatsächlich schon, also wenn ein, und ich, da hatte ich auch mal tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich diese Studie noch mal irgendwo finde, aber es gab mal zumindest Zahlen von Versicherern. Also wenn ein Unternehmen so richtig abbrennt, die kommen nicht wieder auf die Beine. Ja, was anderes ist, wenn dir ein Standort abbrennt, ein Lager abbrennt oder sonst irgendwas. Aber wenn halt nachhaltig deine Produktion zerstört ist, deine Verwaltung zerstört ist, dein Rechenzentrum zerstört ist, dann kommst du nicht wieder auf die Beine. Und genauso ist das ja auch bei Ransomware, da hast du zwar noch Hardware, aber du musst dich schon mit dem Gedanken anfreunden, je nachdem, was da encrypted ist. Du kannst jeden Client neu installieren. Ja? Punkt. Ist so. Ja? Du kannst alle deine Server, klar, aus dem Backup zurückholen. Wobei es natürlich da interessant ist, wie lange war denn der Angreifer schon drin? Ja. Und das ist ja etwas, was forensisch aufgearbeitet werden muss. Über welchen Weg ist er reingekommen? Ja? Also bevor man nach einem Ransomware-Incident mit dem Restore anfängt, sollte man halt einmal klären, wie ist er reingekommen? Über welche Lücke? Kann ich diese Lücke stopfen? Und wie lange war er schon drin? Weil das determiniert halt so ein bisschen, wie weit muss ich denn zurück? Ja? Und klar kannst du natürlich hingehen und sagen, okay, ich hole einfach alles aus dem Backup wieder zurück und mal gucken, was passiert. Ich will nicht anzweifeln, dass es Fälle gibt, wo man einfach alles von gestern wieder herstellt und es passiert gar nichts mehr. Ja.
Ja.
Wobei, wenn man jetzt mal die größeren Ransomware-Gangs nimmt, wie Conti oder so, ja, die Jungs haben ihren Laden schon im Griff. Ne? Wenn die sehen, Verbindung zum Netzwerk, zum Kundennetzwerk ist weg und auf einmal kommt das Kundennetzwerk wieder, ja, dann ne? Play it against them. Also ja, Disaster Recovery Plan, total underrated.
Immer, ja.
Genau.
Ich denke mal an den Notfall, an den Panikordner.
Ja, wenn man den Panikordner ordentlich macht, dann ist das ja in Ordnung, ne? Aber wenn man dann so sagt, so Kennwörter, oh ja, die waren auf dem File-Server, ah, der ist down, ne? das ist dann halt blöd. Da machst du dann halt tatsächlich nichts. Ja, ich bin sehr gespannt. Also das ist ja auch, wir hatten dieses Thema ja mal angeteasert, so Zero Trust, ne? Also grundsätzlich dem eigenen Netzwerk nicht zu vertrauen und da dann auch dementsprechend so zu arbeiten und auch Sachen so zu bauen, dass man ihnen erstmal nicht vertraut, wenn man sie verwendet. Da glaube ich, ist noch Zukunft drin.
Mhm.
Ja, Was ist denn der Aufreger der Woche? Hast du einen Aufreger der Woche?
Ich habe immer noch Urlaub.
Verdammt. ja, ich habe tatsächlich auch, habe ich einen Aufreger der Woche? Nee, die letzte Aufnahme ist zu kurz her. Ich habe mich noch nicht wieder...
Hast dich noch nicht wieder aufgeregt?
Ich habe mich noch nicht wieder aufgeregt. Ah. ja, aber gut. Man muss sich ja auch nicht jedes Mal...
Nein.
Ist auch nicht, nee, das soll ich
nicht. Sonst denken die Leute am Ende doch noch, wir hätten keinen Spaß an dem Job.
Ja, das, ja. ja. wir lassen das mal so stehen. Also, ne, wir sind ja eigentlich immer ganz, ganz gut gelaunt und auch wenn wir manchmal ein bisschen schimpfen. Wir machen das schon, glaube ich, ganz gerne, was wir tun. ja, gut. In diesem Sinne hätte ich fast gesagt, dann haben wir doch diese Folge ganz gut hinter uns gebracht. Ich würde sagen, bleibt uns treu. Bewertet uns bei den üblichen Plattformen, hinterlasst uns freundliche Kommentare, bleibt gesund, habt Spaß am Gerät und dann würde ich sagen, hören wir uns mit der nächsten Folge wieder.
Bis dann. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.